der Suche nach der perfekten Folge hat sich der Sneakpot hier versammelt zur Aufnahme. Wir wollen nichts anderes als diese perfekte Folge und unser Sofa hat sich in sein schönstes Kostüm geworfen. Mit mir hier zur Besprechung von Postgrad haben Platz genommen Martin Narayek als die böse Chefin.
Geh und langweile jemand anderen mit deiner Durchschnittlichkeit.
Christoph Perner repariert gerade unser Auto draußen.
Hat jemand die Einspritzpumpe gesehen?
Nicht deine Einspritzpumpe.
Und Robert Krüger, der die Rede auf der Abschlussfeier halten wird.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bei uns außerdem Stefan Giesbert, der diese belanglose Einleitung gemacht hat.
Und damit habe ich mich an den Film angepasst.
Ja, das hast du.
Postgrad. Um was ging es? Christoph. Möchtest du, dass der Name immer dazu sagen?
Ja, auf jeden Fall.
Jetzt kommt der Christoph.
Sonst weiß ich ja nicht, dass ich angekommen bin. Es geht um Rory Gilmore, die irgendwie fertig ist mit dem College und sich schon vorgenommen hat, dass sie bei irgendeiner ganz speziellen, was war das, Verlag oder sowas, ja, arbeiten will?
Verlag.
Und sogar
hast
schon
nicht aufgepasst,
oder? Nicht so richtig. Und sogar schon die Wohnung gemietet hat und denen praktisch schon erzählt hat, dass sie da schon genommen ist, dass sie einen Job hat. Und den kriegt sie natürlich dann nicht, logisch, sondern ihre Erzrivalin.
Sonst wäre der Film auch gleich zu Ende gewesen.
Richtig. Und dann schlägt sie sich irgendwie so durch und sie hat eine durchgeknallte Familie und sie hat einen Typ, der in sie verliebt ist und es gibt
das
noch...
checkt sie aber nicht.
Noch irgendeinen schmierigen Typ, mit dem sie, glaube ich, was hat oder auch nicht. Oder er ist ein Nachbar und... Oh, ich habe mich zu Tode gelangweilt. Dann bin ich eingeschlafen. Bob, kannst du noch mehr darüber erzählen?
Du bist erst recht gegen Ende eingeschlafen. Wenn ich jetzt den Rest erzähle, dann hast du...
Seifenkistenrennen.
Richtig, ja. Es gab ein Seifenkistenrennen. Das war der gute Part.
Was soll denn der Quatsch? Was soll dieses Seifenkistenrennen?
Das passt überhaupt nicht in den Film rein.
Ich habe
zu nichts geführt.
Das stimmt schon. Es hat zu nichts geführt. Es hat
normalerweise werden Seifenkistenrennen für eine Wendung in der Dramaturgie benutzt, aber...
In diesem Film Seifenkistenrennen 300 Starship Troopers. Seifenkistenrennen sind immer die Wendung.
Ja, auch in der Party. Okay, Schluss mit dem Quatsch.
Sofern Seifenkistenrennen drin vorkommen.
Okay. Ja, es ist wirklich ziemlich sinnlos. Der kleine Junge, ja. Das ist, glaube ich, nur zu zeigen, dass der Vater irgendwie auch mal irgendwas zu Wege bringt.
Gespielt von dein
Michael Keaton.
Dein ja. Keaton, genau, ja.
Also der Vater war schon der einzige Lichtblick in dem Film, ja. So ein bisschen.
Allerdings fand ich schade, dass er nie sein Batman-Kostüm angezogen hat.
Ich habe auch immer darauf gewartet, dass er irgendwie in den Keller geht, irgendwie so eine dunkle, steinartige Gruft, wo er dann irgendwie so ein schwarzes Cape aus dem Schrank
holt. Ja, aber er hat das Auto
und der Film repariert. Nimmt die Wendung.
Immerhin, Auto. Man hat auch nicht gesehen, wie er es repariert hat. Er hatte es repariert. Es
waren aber keine Flammen.
Das hat er wahrscheinlich...
Und eigentlich habe ich
erwartet... Ja, die waren versteckt unter den Kotflügeln.
Ja, hatte ich erwartet, dass so wie der Typ war, wurde ja so dargestellt, als ob er so ein bisschen... immer mehr behauptet, als er dann liefert. Und dass das Auto dann eigentlich irgendwie so beim ersten Türzuschlagen fällt der Kotflügel wieder ab oder so. Aber
ist die Tür abgefallen?
Ja.
Ich erinnere mich, es ist dunkel.
Ich glaube auch,
das Auto nicht auseinandergefallen.
Da ist eine Tür, ist die Tür abgefallen?
Ja.
Ich weiß es nicht mehr.
Ja, er hat mehr schlecht als recht repariert.
Das Auto fuhr.
Ja, es fuhr. Und es sah vorher schon schlimmer aus. Es hatte ja diesen Auffall.
Aber was ich super fand,
ich kann mich nicht erinnern.
Was ich super, doch an dem Film schon ganz ehrlich fand, ist schon in dieser ersten Szene, wie selbstgefällig sie diese Wohnung mietet.
Ja, das fand ich super.
Ja, und dann so richtig schön.
Ja, da dachte ich, der Film wird noch was.
Ja.
Da ich so, okay, das wird so eine nette irgendwie Zickenkrieg-Story. Aber nee.
Er war so belanglos, er hatte überhaupt gar kein Thema.
Nee, es geht
also,
nicht.
sie versucht diesen Job zu kriegen, dann kriegt sie nicht und dann macht
dann lebt sie bei ihren Eltern.
Dann lebt sie bei ihren Eltern und dann verkackt sie das mit ihrem Freund und dann tut sie da so rum und versucht diesen Job, den Job, macht
irgendwas. Ja,
es ist im Grunde ist genau das passiert, was jedem irgendwann mal passiert. Du malst dir aus, wie toll das wäre, diesen Job zu kriegen, du kriegst ihn dann nicht, dann machst du ein paar andere Bewerbungsgespräche, die gehen schief, irgendwann hast du dann einen Job. Und dann wird es irgendwie oder auch nicht und bla. Die Frau hat eigentlich überhaupt kein richtiges Problem. Der Film hat keine Geschichte, kein eigentliches Thema, kein Drama vor allem, keine Aktstruktur in irgendeiner Form. Das plätschert alles so wahllos vor sich hin.
Und aber dann sind wir aber genau beim Thema. Das ist nämlich quasi der Film zur Serie. Ja, und es ist genau dieselbe Thematik. Und
was für eine Serie?
Ja, wo sie herkommt.
Ach so, ich habe es vorhin schon genannt. Ja, ich habe vorhin schon sie mit Rory Gilmore bezeichnet. Die schauspielerische Hauptdarstellerin ist die,
ist die
jüngere Hauptdarstellerin aus den Gilmore Girls,
genau.
Die ich nie geguckt habe.
Ich auch nicht. Ich war ja etwas irritiert. Ihr habt es ja gleich nach Ende des Films gesagt, in den Gilmore Girls. Und in meinem Kopf haben sich die Golden Girls aufgetan. Und ich war total irritiert, was diese junge Frau bei diesen alten Schachteln zu tun hat.
Mich hat schon bei Gilmore Girls immer gestört, dass Alexis Bledel, ich finde die wahnsinnig langweilig. Also ich finde die.
Er hat schon hübsche Augen.
Ja, blaue Augen, okay. Aber ich finde
sie. Hat der Christoph auch.
Die habe ich auch.
Ja. Oh, ja. Die beiden verabschieden sich jetzt. Ja.
Sie ist wahnsinnig langweilig und sie ist so neunmal klug, strebehaft. Bei Gilmore Girls ist sie das auch.
Genau. Und auch Bücherfreak.
Sie redet am Laufen.
Sie will auch nur ein Ziel verfolgen.
Ja. Genau. Ja, sie will nach Harvard und dann geht sie am Ende nach Yale, ne?
Ja, genau. Und hier ist es ja auch ganz ähnlich. Ja, sie ist unflexibel einfach. In jeder Hinsicht.
Und
sowohl in der Serie als auch in dem Film.
Sie wird trotzdem als so heiße Schnecke dargestellt. Das ist sie einfach nicht. Sie ist einfach ein scheiß weiblicher Büchernerd.
Nein, also so würde ich es jetzt auch nicht beteiligen.
Sondern?
Ist schon attraktiv.
Ich finde sie scheiß langweilig. Aber gut. Du stehst ja auf sowas.
Ja. Ja. In dem Fall, ja.
Ich habe mir gehofft, dass ihre Mutter noch irgendwann auftaucht, weil die finde ich viel heißer.
Ja, das stimmt.
Aus den Golden Girls.
Aus den Golden Girls, genau. Dorothy.
jetzt ist mal so, an welchen Frauentyp du stehst.
Dorothy ist die Jüngste, oder?
Ich habe keine Ahnung, ich kenne auch Golden Girls nicht.
Sie lebt aber auch nicht mehr, oder?
Aber dann auch diese amerikanische Prüderie in dem Film die ganze Zeit.
Echt?
Sie ist irgendwie knutscht mit dem Nachbarn rum. Der Vater sieht es und dann heißt es irgendwie, mach das nicht da mit diesem, und benutz immer einen, du weißt schon, diese, Gummi. Und ich so, was? Bitte sag einfach das Wort Kondom am Arsch noch eins. Was soll denn diese amerikanische Scheißbrüder
so am Arsch gesagt?
Ja, also weißt schon, dass diese Gestik, die du
Pop machst, Popschutz ist ein Synonym für Arsch.
Nein!
Nee, das hat mich aufgeregt. Und dann verkackt sie es auch 100-mal irgendwie der Jugendfreund, der schon seit 20 Jahren auf sie steht, ist irgendwie auch nur mal zu begreifen, dass er auf sie steht. Aber wahrscheinlich ist das gar nicht so weit von der Realität ab, wie man denkt.
Das stimmt. Das kommt in einem anderen Film auch noch vor, den ich gesehen habe. Aber darüber später mehr.
Ja.
Zu dieser Belanglosigkeit. Es geht ja eigentlich um nichts die ganze Zeit. Mir ist dann relativ bald oder jetzt beim Überlegen, beim Vorbereiten dieser Folge aufgefallen, dass wir vor ein paar Wochen ja diesen 500 Days of Summer gesehen haben, wo es auch eigentlich um nichts
geht. Aber da war es toll.
Genau, es geht um nichts. Man hat es irgendwie alles erlebt, irgendwie eine Beziehung, die dann was wird und dann wieder nichts und dann geht man auseinander. Jeder kennt es. Es ist vermeintlich belanglos, aber es ist so toll umgesetzt.
Ja.
Warum können die das nicht?
Verstehe ich auch nicht.
Ja, aber das ist halt auch ein Stück weit die Kunst und das, was den 500 Days of Summer so toll gemacht hat. Wenn es so einfach wäre, es nachzumachen. Ich musste gerade ein bisschen...
Du nimmst den falsch rum!
Ich weiß, dass ich den falsch rum bin.
Der Bob rührt sich hier gerade ein Gimlet. Ich glaube, es ist sein vierter oder so.
Und nimmt den Stirrer falsch rum.
Nimmt das Rührgerät falsch rum.
Kann einem nach dem vierten Gimlet schon mal passieren.
Ja, der sieht auch sehr ähnlich aus. Also
ja,
ist die eine Seite ist spiralförmig, die andere
mehr,
gerade.
Ja, stimmt, da hast du mehr
Wucht.
Riot.
Zurück zum Film.
Torment.
Ich finde, das Einzige, was den Zuschauer so ein bisschen am Leben hält, ist... Weißt du, was mich am Leben gehalten hat? Die ganze Zeit die Freude, dass ich am Anfang Michael Keaton erkannt habe.
Na, oh, hast du ihn erkannt?
Das hat mich den ganzen Film über getragen. Und dann bin ich nach Hause gegangen.
Okay, wir brauchen eine neue Rubrik. Sneakpot, Stefan hat jemanden erkannt.
Diese Kategorien sind in letzter Zeit inflationär bei uns hier. Also bei so wahllos dahergelaufene Hörer aus irgendwelchen kleinen, unbedeutenden Randbundesstaaten bekommen hier schon eingetrunken.
Verzeihen, er ist getrunken.
Wir wollten diese Folge nicht über Saarland lästern.
Entschuldigung.
Bestimmt hat man es vorgenommen.
Nicht. Dann schneiden wir das in die nächste Folge.
Ja,
die
Folge, genau.
Ach, weiter geht's. Wo waren wir?
Wir waren bei diesem spannenden Film, den wir letzte Woche Mittwoch gesehen haben. Er hieß, ich habe ihn schon wieder
vergessen. Ich bin dann eingeschlafen.
Du bist eingeschlafen.
Wir haben ihn Postgrad genannt in der Anmoderation. Er hat auch einen deutschen Titel. Er heißt, glaube ich, Traumjob gesucht.
Aber mit Klammern.
Aber darum geht's doch gar nicht.
Das ist richtig.
Genau. Das geht gar nicht in den Traumjob.
Postgrad trifft es schon eher.
Ich weiß gar nicht, um was es ging.
Genau. Ich hatte zwischendrin immer den Eindruck, oh, jetzt, es geht um diese Liebesgeschichte. Ah, nee, es geht doch um den Job. Es geht um den Job. Nein, es geht doch um die Liebesgeschichte. Und ja, dann irgendwie noch drei andere Sachen. Das Problem mit dem Vater. Oh, es geht um dieses Vater-Tochter-Dings und Vater-Familie. Ach nee, doch nicht. Ja. Was soll denn der Scheiß? Lass uns nicht mehr weiter drüber reden. Wir geben jetzt Punkte.
Ja. 4,5. Besser als ein Horrorfilm war schon.
4,5. Du wahnsinnig.
Gott, ja, er hat schon recht. Es ist besser als ein Horrorfilm. Ich gebe 4,0.
Er spielt in New York. Ich gebe 3 Punkte.
Er spielt nur einmal kurz in New York.
Ja, ja, deswegen gibt's ja 3 Punkte.
Dann muss ich, dann darf ich dich jetzt auch nicht totschlagen. Ich hatte angekündigt, wenn du ihm dieser kurzen New York-Szene 10 Punkte geben solltest, würde ich dich live in der Sendung erschlagen. Aber ist nochmal drumherum gekommen.
Es spielt Alexis Bledel mit.
Also
den Namen ich schon so lange. Also anderthalb.
Okay. Und wenn jetzt Saw 6 gekommen wäre, dann
halt 5.
Nee, das wäre jetzt, ich glaube, das wäre ein anderer Podcast, wenn du jetzt Punkte geben würdest.
Ich wahrscheinlich 0 gegeben, aber ich weiß es nicht. Ich habe nie einen Saw-Film gesehen. Aber
nicht? Echt nur?
Auch 1 und 2 nie gesehen.
Ich habe die immer
und
1
auch. Kunstvoll und geil.
1 und 2
haben wir. Hat die Claudia letzte Woche, glaube ich, erzählt. Das wäre die einzige Sneak gewesen, die sie ohne mich gegangen ist. Da hast du sie mitgenommen oder so. Und da kam Saw. Oh.
Gut, dass ich Claudia nicht so oft mehr mitnehmen. Können so Sachen nicht passieren.
Stimmt.
Dabei hatte ich so einen guten Sitzplatz eigentlich. Ich habe nämlich außen und neben Björn gesessen. Der hätte mir den ganzen Horrorfilm erklären können, aber
jetzt keiner. Das wäre super gewesen.
Und
ich hatte echt apropos Sitzplatz gerechnet.
Ich habe nicht nur neben mir den Björn gehabt, sondern vor mir seit 5 Wochen die gleiche Person, die mir immer so ein Stück ins Bild reinragt, weil
ja, mit diesen Bob-Haaren.
Genau.
Mob habe ich. Was habe ich gesagt?
Du hast mit Saw 6 gerechnet?
Ich hatte echt mit Saw 6 gerechnet. Ich hatte es nicht nur getippt, sondern auch gedacht.
Oh ja, und ich hoffe, dass wir übrigens die Person, die vor mir saß, Jan Henrich als neuen Hörer auch begrüßen dürfen.
Ja.
Hallo Jan.
Hallo Jan.
Oder hallo Henrich.
Das ist übrigens ein Freund von der Rebecca.
Welche Rebecca?
Rebecca haben wir vor
4 Folgen
genau, oder 5 Folgen
haben wir mal Geburtstag
gesprochen. Ja.
Das ist mir zu hoch alles. Aber ja, mach ruhig weiter.
Alles potenzielle Hörer von uns.
Weil du die Gespräche nie verfolgst, die wir während der Sneak führen.
Ich habe nur gesehen, dass ihr wild mit Visitenkarten um euch geworfen habt, was ich großartig finde. Winken. Dankeschön.
Das müssen wir irgendwann erklären, wir das auch mal.
Ja, irgendwann.
Das 200. zur Folge.
Sneakpot erklärt.
Aber nicht jetzt.
Nee. Nein. Jetzt
haben wir noch andere Filme gesehen.
Oh, reichlich.
Ja, ich war im Kino.
Möchte
vor. Ach, du warst auch im Kino.
Du warst im Kino?
Ja, ich war im Kino. Ich war am Dienstag im Kino.
Da haben wir auch einen neuen Hörer auf Twitter, der uns da gefragt hat, ob wir diesen Film mal besprechen wollen. Und jetzt hast du ihn extra geguckt.
Das Gesetz der Rache habe ich geschaut.
Oh. Law Abiding Citizen.
Law Abiding Citizen, den habe ich auch sofort erkannt. Auch Jamie Foxx habe ich sofort erkannt.
Auf Scharabatler stehe ich ja.
Echt?
Ja.
Aber nur, weil er 300 gespielt hat.
Aber nur 300 mit Waschbettbau.
Den hat er jetzt nicht mehr so gehabt, glaube ich.
Nicht? Schade.
Oder war er? Ich glaube, man konnte ihn gar nicht sehen. Aber ich hätte meine weibliche Begleitung fragen können, die übrigens den Film ausgesucht hat und dann doch etwas...
Nein, oder?
Doch. Oh,
das böse, wie hast du denn das gemacht? Einfach Filme mit Gerard Butler.
Nee, die, also, die hat irgendwie den Trailer gesehen und ja, fand den, dachte so, oh, das ist gut. Mit der habe ich zusammen Die Fremde in dir geschaut. Mhm. Mir, dir, wie auch immer.
Wie auch immer, ja. Jodie Foster.
Jodie Foster.
Okay. Und ich finde, der Trailer sieht auch so ein bisschen aus, wie dieser Film. Also es geht darum, Gerard Butler verliert bei einem Überfall seine Frau und seine Tochter. Die Täter werden auch gefasst. Mhm. Und der Staatsanwalt, Jamie Foxx, handelt es so raus, dass der eine irgendwie es zugibt und dann kommt der eine eben auf dem Giftspritze und der andere kommt nach 5 Jahren wieder frei und das passt dem natürlich nicht und der hätte lieber nur eine normale Verurteilung, einen normalen Prozess gehabt und so weiter und ja, nimmt dann irgendwann das Recht in seine eigene Hand und dabei folgen wir ihm.
Also wer nimmt es in seine eigene Hand?
Gerard Butler. Dem passt es nicht, dass Jamie Foxx es aushandelt und der kümmert sich dann darum,
Aber Gerard Butler ist nicht der, der nach 5 Jahren wieder freikommt.
Nee, nee. Das sind diese beiden Verbrecher.
Ah, okay.
Also der eine geht.
Und der geht dann hin und.
In einer dramatischen Szene wird er hingerichtet. Also das ist echt sehr unschön.
Das sind meistens unschöne Szenen. Also.
Ja, man darf.
Die ganze Giftspritzen Zeit, Geschichte, oder?
Giftspritze. Man darf die ganze Zeit zuschauen. Das ist echt widerlich. Ja. Aber es geht halt eben darüber hinaus, dass er diese beiden dann umbringt. Es wird ein sehr, sehr spannender
Thriller. Der eine ist doch schon offen.
Ja, den anderen dann.
Ah, okay.
Ja.
Also es geht nur darum, dass der Gerard Butler diesen einen umbringt.
Nee. Und dann geht's eben weiter. Und dann nimmt diese ganze.
Er findet Gefallen am Umbringen oder?
Nein, auch nicht. Nein. Er bringt ihn sehr bestialisch um, sehr blutig. Da dürfen wir auch sogar ein bisschen teilhaben, aber nicht so viel, dass es wie Saw ist. Aber das Ergebnis, was man dann sieht, sieht aus wie, oh, hier hat gerade Saw stattgefunden. Also, sehr, also
er. Also er foltert ihn zu Tode oder was?
Ja, ja, schon. Zuerst mal Bein ab und dann noch ein bisschen Fuß ab und dann Pullermann ab, Arme ab und
so. Pullermann ab?
Man sieht mal alles nicht, das erzählen sie nur, ja.
Dafür müsst ihr einen neuen Lars von Trier-Film schauen. Auf Genitalverstümmelung steht dann das.
Ja, auf jeden Fall. Es sind teilweise recht blutige, recht brutale Szenen, aber ganz oft auch überraschende Szenen. Also es sterben noch mehr Leute, außer jetzt die beiden. Mhm. Und
der tötet die alle, oder?
Wenn ich das jetzt.
Zwing nicht zum Spoilern.
Also wenn ich das jetzt ausgiebig erzähle, wie das passiert, dann habe ich dir das Ende erzählt. Also das machen wir nicht. Also es sterben halt noch mehr Leute.
Ist das gut oder nicht?
Ich finde fantastisch. Ich bin total begeistert.
Was macht den Film gut? Also es hört sich jetzt relativ nach stumpfer Brutalität an, wie du es erzählt hast.
Ach so, ja, diese Tode, diese Morde, wie sie passieren, sind halt sehr intelligent, sehr überraschend, so ein bisschen. Von der Idee vielleicht wie der Clou oder sowas, ist es so eine Vorbereitung, die man allerdings nicht mitkriegt, sondern erst hinterher richtig versteht, wie das dann alles zusammenhängt. Und während man den Film schaut, wundert man sich halt, wie diese Leute jetzt zu Tode kommen konnten. Und man bekommt es erst dann später erklärt, wie das alles passieren konnte. Ja. Und also ich saß teilweise so ein bisschen mit einem Horrorfilm-Gefühl drin, weil irgendwie es stirbt jemand sehr überraschend und ab dann sitzt du da und wartest eigentlich in jeder Einstellung, die kommt, wird jetzt irgendeiner von den Darstellern, die hier gerade rumlaufen, jetzt gleich erschossen oder explodiert oder sonst irgendwas. Mhm. Also es hat in mir eine sehr hohe Spannung ausgelöst. Und, aber nicht eben so, dass dann diese Horrorfilm-Erschreckszenen kommt, irgendwie hinterm Spiegel steht plötzlich einer, sondern
das ist eine miese Schnitt, verfaulte Leiche im Kleiderschrank
oder so. Ja, genau, sowas gar nicht, sondern richtig toll gemacht. Der einzige Kritikpunkt für mich ist eigentlich nur, dass die Todesstrafe zu positiv dargestellt wird.
Mhm. Positiv? Ich denke, die wird so brutal dargestellt.
Ja, genau. Ja, es kommt, nein, dass es Todesstrafe gibt, ist was Gutes in dem Film. Und das gefällt mir nicht.
Okay.
Also, ich.
Aber du meinst, als du das anfangs erzählt hast, wie brutal und explizit das dargestellt ist, dachte ich, das ist so ein. Hier schocken wir die Leute mal ein bisschen, damit sie aufwachen und sehen, was sie.
Nee. Ja, also in der Szene ist man dann auch gegen Todesstrafe, aber es wird halt trotzdem als juristisches Mittel, dieser Mensch hat jemanden ermordet und deswegen wird er zu Tode verurteilt und das ist auch okay so.
Mhm. Okay. Ja, gut, ist halt in dem Land so. Entspricht halt nicht unserem
Rechtsempfinden. Das hat den Film halt für mich irgendwie abgewehrt. Das ist der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Ich gebe auch 9 Punkte. Es ist absolut mein Genre und es ist absolut meine Umsetzung. Also Martin, der wird dir auch super gefallen. Das weiß ich.
Wenn er noch läuft, gucke ich mir nochmal an.
Der läuft.
Ja.
Geh rein, der ist echt toll. Also nächste Woche dann Martin Narek bespricht das Gesetz der Rache.
Und Zombieland.
Oh ja.
Oh, ich hoffe, dass ich das abarbeiten kann, diese beiden Termine.
Eieiei, das wird aber Stress.
Das wird Stress, ja.
Ja, du hast auch noch was gesehen, Bob?
Ja, ich habe einen Clive Owen-Film nachgeholt.
Aha.
Ja, Moment, ich habe aber noch einen Kinofilm.
Ach so. Du warst aber gerade in der Küche, deswegen wollte ich gerade den Bob einschieben.
Richtig.
Ach so, ja.
Ich wäre jetzt eingeschoben worden, weil
Bob einschieben habe. Okay, dann schieb du dich erstmal ein.
Noch was anderes? Also ich habe einen Clive Owen-Film nachgeholt, über den ihr schon mehrfach gesprochen habt. Und zwar Shoot 'em Up. Und da ist ja.
Ich habe gerade vor der Aufnahme schon erfahren, dass ich darüber gesprochen habe. Ich kann mich echt gar nicht mehr dran
erinnern. Wir haben eine Seenpot-Folge Nummer. Und da haben wir
was gesprochen. Ach, die musst du mal nachhören.
Besprochen, genau. Da müsst ihr nochmal reinhören. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, wann wir den besprochen haben, aber man kann das über unsere Suchfunktion alles rausfinden. Ich habe den nur in dem DVD-Schrank meines Vaters entdeckt und habe gesagt, du, ich nehme den mal mit. Woraufhin er zu mir sagte, naja, ist nicht so doll, aber gucken wir halt an. Und ja, er ist tatsächlich nicht so überragend gut, aber er ist schon ganz lustig. Ist
so heiß darin. Worum geht's denn?
Es geht um...
Um eine Karotte.
Auch. Es geht um...
Und um Waffen.
Die Figur, die Clive Owen spielt, ist ein Einzelgänger.
Clive Owen, den haben wir als Kleiderständer.
Den haben wir als Kleiderständer, die vermehrt schon mehrfach.
Ja.
Spielt einen Einzelgänger-Typen, der im Beginn des Films beobachtet, wie eine Frau von mehreren Männern verfolgt und dann offensichtlich auch bedrängt wird und wohl umgebracht werden soll. Und er beschließt dann, da muss er jetzt eingreifen und er ist so ein bisschen widerwillig, sagt also, oh, scheiße, und dann läuft er hinterher und guckt, was sie da machen. Die Frau stellt sich raus, sie hat eine Waffe dabei, er schnappt sich die Waffe und killt die Typen, die ihr an die Wäsche wollen. Und merkt nun plötzlich, es gibt eine ganze Horde von Menschen, die diese Frau umbringen wollen. Eine ganze Armada von Killern ist hinter dieser Frau her. Und die ist gerade hochschwanger und im Begriff, das Baby zu bekommen. Und dann bekommt sie das Baby und stirbt dann kurze Zeit später in den Kugelhagel. Und jetzt hat er das Baby an der Backe und die ganzen Killer.
Ich finde, das ist so skurril, dieses Baby und in Actionfilmen, ja. Das passt eigentlich.
Die Geburt während der Schießerei. Ja, also und sie gebiert das Kind und er schießt wie ein Bekloppter und die Hülsen fallen auf sie herab, während sie mitten dabei ist, die Geburt. das ist im Grunde das Motto des Films. Also er setzt so ein Thema an der Stelle. Absurde Action durch und durch.
Genre, absurde Action.
So absolut, absolut.
Wie Smoking Aces und
ganz Konsorten. Genau. Und er hat auch mit Smokin' Aces gleich, und zwar genau in der Szene, die ich gerade eben erwähnt habe, gemeint, dass da als Soundtrack Ace of Spades von Motorhead läuft. Ah. Das läuft in der Szene und es passt wie die Faust aufs Auge und er erinnerte mich demzufolge auch sofort an Smokin' Aces. Und so geht das weiter. Also der Typ ist dann irgendwie, wird von diesen Killern verfolgt. Der Haupttyp dieser Killertruppe, der Oberanführer, wird von Paul Giamatti gespielt und er spielt ihn fantastisch, wie man ihn kennt.
Und haben wir damals die Trailer auch dauernd gesehen, wo Paul Giamatti dann irgendwie eine Schießerei oder eine Erschießung unterbrechen muss, weil seine Frau anruft und er sagt irgendwie,
ja, tut mir leid, ich bin hier gerade
geschäftlich, ich habe was zu tun, ich habe die Waffe am Kopf, um ihn zu erschießen.
Ja. Das macht er ständig. Also er wird in dem Verlauf des Films
von seiner Frau
6 oder 8 Mal von seiner Frau angerufen, die immer an den unmöglichsten Augenblicken unterbricht und bis in den Showdown zieht sich dieses Film weiter und er.
Die anscheinend auch keine Ahnung hat, was er wirklich tut, ne? Zunächst mal die Sache mit der Karotte müssen wir schon noch erzählen, oder?
Sache mit der Karotte, er ist, Clive Owen Charakter ist halt permanent Karotten. Er züchtet die auch in seinem Loft, Industrial Apartment, was er da hat. Auch selbst und futtert die im Grunde direkt aus der Erde. Also er zieht auch in der einen Szene so einfach aus der Erde raus und beißt ab. Und wenn er die Karotte halt gerade in der Hand hat und ihn jemand dabei stört, die zu essen, dann nimmt er die halt auch als Waffe und kommt 2 oder 3 Mal im Film zum Einsatz als Mordwaffe.
Da sticht er die in den Kopf oder so.
Dem einen hackt er die gleich in der Eröffnungsszene, wo er die Frau verteidigt, durch den Kopf und die kommt hinten so im Hals wieder raus und durchs Gehirn gehauen. Irgendwie.
Also hat auch einen hohen Bodycount, oder?
Einen extrem hohen Bodycount. In diesem Film werden Kilotonnen von Munition verschossen. Und
hast du mit deiner Freundin geschaut? Oder?
Ich habe mit meiner Freundin geschaut.
Und du fandst
ihn? Ja.
Das war jetzt nicht so ein Film fürs erste Date.
Nee, sie hat ihn schon, sie meinte, ja, sei ein bisschen übertrieben und so, aber...
Ein bisschen?
Ja.
Er ist total übertrieben.
Wir haben halt auf dem Cover, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste,
ihr hattet den Titel, sagt doch
alles. Ihr habt den besprochen als Action und irgendwas. Ich hatte die Erinnerung an eure Besprechung so ein bisschen verloren.
Du bist sehr unaufmerksam.
Ja, es tut mir leid, aber es war schon so lange her. Und dann habe ich auf dem Cover gelesen.
Was hast du vor 10 Minuten erzählt?
Sag ich dir nachher. auf dem Cover steht drauf, unbestreitbar lustig. Und das habe ich ihr vorgehalten, guck mal, unbestreitbar lustig, können wir mal gucken. ich fand ihn auch lustig, muss ich sagen.
Vielleicht solltest du ihr mal sagen, dass wir so einen Film-Podcast haben, dass sie da auch mal reinhört.
Sie ist eingepennt, einfach während des Films, das war auch gut.
Echt?
So.
Wie der Christoph
Waltz. Aber ich glaube, sowas schreiben sie auf solche abstrusen Filme immer drauf, damit
eben ist das, ja auch,
in deiner Situation, damit da halt eben die Freundin mitguckt, ja, mit der DVD-Abend erstmal gerettet
hin,
ist.
Typ geht hin, schießt mit seiner Waffe drei Löcher in ein Ölfass, damit das Motoröl ausläuft, so richtig tief schwarzes Altöl aus Motoren rausgeholt worden ist, also kein frisches. Dann läuft das halt aus, es entsteht eine große Lache und dann rennt er auf diese Lache zu, springt mit dem Rücken zuerst in diese Lache rein und rutscht dem zufolge. Und das ist dann ab dem Augenblick, das ist die erste Szene, wo er dieses Rutschen macht und das zieht sich dann durch den Film, er rutscht dann noch
30 Mal. Und er wird schneller beim Rutschen.
Und er wird dann immer schneller und rutscht dann so 60 Meter durch so eine Lagerhalle auf dem Rücken, zieht so eine lange Ölspur hinter sich her und schießt während der Rutscherei so munter
30 Leute tot. Wo haben sie die Idee geklaut? Aus welchem
Film? Ja, keine Ahnung.
Transporter.
Ja, richtig.
Da haben sie, das nämlich angefangen.
Er rutscht dann später noch über so ein komisches Rollenförderband rüber und über die dollsten Dinge und
das lohnt er sich?
Wenn man mit der richtigen Prämisse da rangeht, zu wissen, ich gucke jetzt absurde Action und habe da jetzt Bock drauf auf so richtig viel Schießerei und auf unglaublich viel Geballer, dann ja.
Zwei Cocktails vorneweg und
wunderbar.
Ja. Diese Idee auch so absurd. Du hast ein Baby gefunden. Was machst du mit dem Baby? Du gehst einfach zu einer Prostituierten, die sich auf leicht
auf gestörte
auf leicht gestörte, die auf Muttermilch
spezialisiert hat,
genau, und um das Kind zu säugen, ganz klar.
Das ist auch noch schwer drogenabhängig, oder, mit ihrer Muttermilch?
Echt, das weiß ich
nicht. Nee, ich glaube nicht, dass sie drogenabhängig ist, aber sie ist halt schwer sauer auf ihn, weil er irgendwie mal, keine Ahnung, er muss sich mal nicht so gut benommen haben wie ihr gegenüber.
Ist nicht so ganz naheliegend.
Paul Giamatti, der hat einfach mal diese Leiche von Paul Giamatti, der...
Sehr gut. Weiter. Giamatti,
was auch immer. Der einfach in dem Auto sitzt mit der Leiche von der Frau, die das Baby zur Welt gebracht hat. Und die hat halt gerade das Baby breastfeeded, wie heißt das, Muttermilch gegeben.
Gesäugt.
Ja? Gesäugt.
Gestillt.
Gestillt, so heißt das. In dem Augenblick, wo sie erschossen wurde. Und demzufolge ist ihr Hemd offen und die Brüste hängen raus da und sind halt relativ prall und er fummelt halt dann an der Leiche rum in dem Auto, während vorne die beiden anderen Typen drin sitzen und irgendwie Schießerei drumrum läuft und fummelt er an der Leiche rum und denkt sich so, oh, wie krank ist der Kerl eigentlich, ja? Und dabei, wenn du ihm in die Augen schaust, ist es so gut gespielt, wie er mit sich selbst ringt, ob das jetzt eine gute Idee ist oder nicht. Ja. Das ist einfach hervorragend gespielt.
Das ist echt gut.
Also dem würde ich schon 7 Punkte würde ich ihm geben, denke ich. Fun-Film.
Ja.
Aber muss in der Stimmung sein.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das stimmt.
Jetzt ist der Christoph auch mittlerweile aus der Küche zurück. Er hat ein 3-Gänge-Menü für uns gekocht, das wir nachher essen.
Ja. Wird es nicht kalt jetzt? Müssen wir uns beeilen?
Irgendwie? Es besteht vor allem hauptsächlich aus Blutwurst.
Welchen Film hast du gesehen?
Twilight, New Moon.
Na, wie schön!
Ach, jetzt bin ich aber zurückerinnern an deine erste Twilight-Besprechung. Weiß ich, was jetzt ungefähr
kommt? Ja, wenn ich mich zurückerinnere an meine erste Twilight-Besprechung, muss ich mein Urteil revidieren. So schlecht war der Film gar nicht.
Kreide fressen?
Verglichen mit dem zweiten.
Okay.
Es ist bodenlos. Also es ist wirklich bodenlos. Und zwar in jeder Hinsicht.
Können wir einmal kurz den Subtext weglassen, der dich ja besonders ärgert?
Ja,
einfach nur Film.
Über den Subtext muss ich auch noch reden.
Ja, klar, aber jetzt einfach nur den Film als Film, so ohne...
Ja, da wollte ich eigentlich... Damit wollte ich einfach anfangen. Das ist nämlich eigentlich das, was ich...
Der Bob geht. Lass ihn das einfach gehen.
Okay, das ist das, was mich eigentlich auch sehr gestört hat und deswegen wundert es mich, wenn der Film gehypt wird. Ich weiß nicht, ob er gehypt wird.
Ja, wahnsinnig. Der läuft in den Kinos in mehreren Serien permanent ohne Unterbrechung.
Ja, es ist grauenhaft langweilig. Es ist wirklich, der erste war noch irgend so eine Coming of Age, im weitesten Sinne Highschool-Liebesgeschichte, wo aber auch wirklich eine Liebesgeschichte drin war.
Okay.
In dem jetzt ist es ja so, das sieht man auch im Trailer, sie kommt da in...
Ich glaube, bei Twilight können wir spoilern.
Ja, ich spoilere sie wie bekloppt. Ich werde auch das Ende verraten.
Also, liebe Twilight-Fans.
Ihr habt eh die Bücher gelesen. Euch erzähle ich eh nichts Neues.
Ja, man kann da nicht spoilern bei Twilight.
Also,
aber der es noch gucken will, soll jetzt vorspulen.
Der hat die Bücher gelesen.
Nee, der es noch gucken will, wird eh einschlafen. Es ist wahnsinnig langweilig. Es ist eigentlich keine Story. Am Anfang ist diese gefährliche Situation in dem Vampirhaushalt, wo sie irgendwie sich verletzt und blutet und dann rettet sie ihr Edward vor dem
davor, dass der andere Vampir sich auf sie stürzt und tritt.
Da jetzt eingezogen oder was?
Nee, ach, ich weiß gar nicht mehr, Party, bla bla bla. Und da wird also Edward klar, ja, er muss sie verlassen. Allerdings trifft sich das ganz gut, weil sowieso die Familie wegziehen muss, weil sich das mittlerweile auffällt, dass die Vampire nicht älter werden. Und er serviert sie also ziemlich derb ab und sagt ihr eben so, ja, das mit uns ist nichts und es wäre eh nie was gewesen und so. Das ist eigentlich völlig, eigentlich muss ihr das auch klar sein, dass das eben nur vorgeschobene Gründe sind, aber gut, ist egal. Also er macht mit ihr Schluss. Und dann ist der Rest des Films eigentlich nur Liebeskummerfilm. Er handelt nur von Liebeskummer. Also die liegt im Bett und grämt sich und weint laut. Das ist ganz gut gemacht sogar. Also das sind so diese ein oder zwei Minuten, die wirklich diesen eindrucksvoll, wenn man sich denkt, okay, ja, Liebeskummer kann so schlimm sein. Ist gut. Und dann nimmt das aber seltsame Wendung an. Ist dann, sie reagiert auf diesen Liebeskummer, indem sie irgendwie, sie findet heraus, dass sie ihm besonders nah sein kann, irgendwie in so Visionen, wenn sie sich Gefahr aussetzt. Also sie geht dann eben große Gefahr ein, fährt dann irgendwie Motorrad mit irgendwelchen Rockern, die sie offensichtlich vergewaltigen wollen und stürzt sich von irgendwelchen Klippen und fährt selbst Motorrad, obwohl sie es nicht kann und stößt sich dann in den Kopf alles. Und überlebt, alles klar. Also kein Problem. Problematisch. Also ist so,
das heißt,
man hat so das Gefühl, was soll das
alles? Liebeskummer wird überwunden durch selbstmörderische...
Ja gut, jetzt sind wir schon im Subtext.
Oh, auf den wir später
kann ich auch jetzt. Das ist der eine große oder der erste große Subtext-Kritikpunkt, den ich habe. Es wird im Endeffekt propagiert und die ist ja ein Vorbild für alle möglichen Teenager, deswegen finde ich es problematisch. Es wird propagiert, dass mit Liebeskummer eben umgegangen wird durch Selbstzerstörung. Also oder durch Selbstverletzung. Es wird im letzten oder im vorletzten Ohrensessel hat Bernd Begemann das auch fantastisch auf den Punkt gebracht. Letzten 5 Minuten von der Folge 185 hören, bitte. Sie wird so, als wird überhaupt gar nicht kritisiert. Also sie verletzt sich einfach oder stürzt sich von der Klippe. Und das ist auch richtig bei Liebeskummer. Sehr seltsam. Und dann ist da dieser Werwolf-Kumpel von ihr oder dieser Typ, dieser Indianer, der aber noch gar kein Werwolf war. Aber eigentlich im ersten Teil war schon klar, dass der ein Werwolf wird. Ich habe irgendwie zu meiner Begleitung irgendwann gesagt, ja, weiß sie eigentlich schon, dass er ein Werwolf ist? Und dann sie so, er ist noch gar kein Werwolf. Also, ah ja, okay, obwohl ich die Bücher gar nicht gelesen hatte, also irgendwie war das klar. Und da ist dann auch diese total, das ist auch so lächerlich, sie stößt sich den Kopf beim Motorradfahren und er rennt ihr so, oder fährt mit dem Motorrad hinterher bis zu ihr hin, sie liegt da, blutet sich um, oh Gott, du blutest! Und dann zieht er sein Hemd aus und ist halt so krass bodygebildet, also so ein Sixpack und also wirklich, man kann es nicht glauben. Und sieht das Hemd aus und es ist so offensichtlich, jeden im Kino, es haben auch viele gelacht, also selbst Frauen haben da gelacht, weil es eben so offensichtlich ist, dass diese Szene nur eingebaut ist, damit er halt sein Sixpack zeigen kann. Das ist total absurd. Sie flirtet dann so ein bisschen mit ihm stundenlang, also man hat das Gefühl, der Film dauert ewig, ich glaube, er geht gar nicht so lange, aber flirtet ein bisschen, er ist wahnsinnig verliebt in sie und es wird natürlich nichts, weil sie ja ihren Edward, bla 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 bla. Und ja, der Film endet dann. Irgendwann, ich lasse jetzt diesen ganzen Quatsch mit sich reisen nach Italien und er will sich für sie opfern, so eine Romeo und Julia Geschichte wird dann so reingewoben, aber die ist nicht so richtig gut verarbeitet, ganz schrecklich. Der Film endet dann, dass er ihrem Wunsch, sie zu bekehren, nachgibt und dann sagt, ja okay, ich bekehre dich, ist gut, mache ich.
Bekehren?
Ja, zum Vampir machen.
Verrät sie, jetzt kommt das Ende?
Ja, ich verrät jetzt. Jetzt kommt das Verraten des Endes. Nee, war schon.
Das hat er eben angekündigt, dass du draußen warst, aber das wissen ja die Hörer nicht.
Genau.
Ach so, ja. Aber ja,
ich war kurz weg.
Immer
aber wir sagen nicht, warum. Schon die ersten. Genau, sie will ja die ganze Zeit Vampir werden. Ja, und jetzt sagt er ja also, ja gut, okay, ich kann nicht zum Vampir machen, aber es gibt da noch so eine Regel und ich habe, glaube ich, sogar in dem Moment, ich saß so da und gesagt, nein, das kann nicht sein.
Du hast geahnt, was
kommt. Ich habe geahnt, was kommt, weil dieser ganze Film ist ja so sehr, sehr religiös aufgebaut. Also ist ja von der Mormonin auch geschrieben, haben wir, glaube ich, auch schon mal benannt, erzählt. Und ist eben so ganz deutlich erzkonservative christliche Propaganda.
Mormonensülze.
Mormonensülze wieder verbreitet. Und ich habe gedacht, nee, das kann nicht sein, dass sie das jetzt auch noch bringt. Und dann war es aber tatsächlich so.
Ich weiß echt nicht, was kommt.
Du weißt wirklich, was kommt?
Nee.
Er sagt dann, okay, das kann ich machen, aber nicht jetzt, machen wir in 3 oder 5 Jahren. Machen wir in 5 Jahren. Ich sag, na, nee, vielleicht in 3 Jahren. Also, ja, okay, in 3 Jahren. Aber da gibt's ja diese Regel, wir müssen erst heiraten.
Ach,
ach, ach, herrje, genau. Ich
dachte, Sie müssen meinen Blasen. Oder?
Das hat dir gefallen, gell?
Auf meiner Wellenlänge. Dieses, okay, er ist ja das Tier, er ist die Leidenschaft und sie ist ja nur das dumme Mäuschen. Und irgendwie Auslebung dieser Leidenschaft geht halt erst nach der
Hochzeit. Das ist auf jeden Fall
ganz klar.
Ganz klar.
Und es ist so plump. Es ist so lächerlich plump. Vorher war das ja alles, also im ersten Film war es ja noch in diese Vampirgeschichte eingebettet. Aber jetzt geht's halt wirklich nur noch heiraten.
Also hast das du das quasi, das Beißen wird übersetzt mit Sex.
Ja, natürlich. Komplett. Ja.
Hast du das Gefühl, dass der Rest der Zuschauer um dich rum diesen Subtext auch so als plump verstanden hat? Also die haben gelacht, als er das T-Shirt auszieht, aber sonst haben sie das auch hinterfragt? Oder also, hattest du das Gefühl, dass sie also...
Ich habe eben den Eindruck, dass wenn, was man so hört, alle Leute sind total begeistert und das ist das Beste und das Tollste. Mhm. Die Männer schimpfen darüber, weil es ihnen zu romantisch ist, aber diesen bösen Subtext...
Es ist überhaupt nicht romantisch, das ist das Problem.
Ja, weil die Bücher sind ja schon viel länger im Umlauf und niemand kommt auf diesen Subtext.
Ja, doch, ganz viele kommen. Ja. Aber halt leider nicht die Zielgruppe. Das ist das Schlimme. Die Zielgruppe, nämlich junge Mädchen,
sind leicht beeinflussbar.
Sehen diese Romeo und Julia Versülzung, die auch ganz schlecht umgesetzt ist. Also sie ist auch, so hat das Shakespeare nicht gemeint, wie das da ist. Aber die finden das halt irgendwie klar. Das sind halt diese, Romeo und Julia ist halt dieses, könnte man sagen, die Klischee-Vorstellung für Romantik.
Das ging uns ja auch so, als wir kleine Mädchen waren.
Und deswegen funktioniert das natürlich schon noch. Man erinnert so ein bisschen an Romeo und Julia, aber...
Da fehlt er an sich.
Ja, ich weiß das an sich. Ich wusste auch, dass ihr das... man erinnert den Leser ein bisschen an Romeo und Julia. Und schon funktioniert es, weil man eben diese Assoziation hat. Aber der Film, also Twilight New Moon, ist nicht romantisch. Es ist ganz schlimme, erst konservative Propaganda. Es ist ein langweiliger Film.
Ja, aber der Papst hat was gegen diesen Film. Die haben ja in Italien auch gedreht wohl und da gab es ja wohl auch irgendwie Konflikte mit dem Papst, der gesagt hat, ah, sowas,
ja, Vampire
nicht vorkommt.
Ja. Vampire, klar, es
wird natürlich. Ja, aber schon, das ist so schön erzreligiös.
Ja, er hat es nicht richtig verstanden. Ja. Klar, es wird eigentlich
Ich glaube, der Papst ist ja viel überhaupt nicht interessiert, an Besseres zu tun. Ja.
Eigentlich, es
wir sollten Papst werden, dann müssen wir uns mit so einem Scheiß nicht abgeben.
Das ist eh mein Ziel. Er ist furchtbar langweilig. Das kann ich als Fazit feststellen. Er ist langweilig und er ist Propagandascheiße. Und man sollte ihn echt nicht schauen. Das ist vertane Zeit.
Der Sneakboard hat in Vertretung von, also in Persona von Christoph, sich das für euch angetan. Beherzigt den Ratschlag, schaut euch das nicht an.
Zwei Sachen habe ich noch.
Jetzt kommt's.
Zu den Darstellern. Die Hauptdarstellerin.
Diese tolle John Travolta-Geste. Zwei Sachen, die konnte man jetzt eben nicht sehen. Die hast du gemacht.
Wir sind hier in einem Audiomedium.
Also,
gesehen.
Die Hauptdarsteller.
Noch zwei Themen. John Travolta?
Die Hauptdarsteller, die leider in 10 Jahren so grauenhafte Tränensäcke haben wird, dass man sie nicht mehr in irgendwelchen Filmen sehen wird. Aber das ist eine andere Geschichte.
Ja gut, die können sich ja weg.
Die wird so schön, ja, so ein nettes, süßes Mädchen. Hat natürlich gar nichts zu melden. Frauenbild brauchen wir nicht drüber reden. Habe ich, glaube ich, schon im ersten Teil drüber gesprochen. Sobald irgendeine andere Frau auftaucht, also meistens Vampirfrauen, merkt man erst, wie wahnsinnig langweilig sie ist. Also es ist ganz schön. Ich frage mich, warum hat man nicht irgendeine Schauspielerin, die ein bisschen mehr Ausstrahlung? Sie hat keine Ausstrahlung.
Alexis Bledel hätte man doch nehmen können.
Zum Beispiel. Und wenn ich super toll fand, war der Obervampir, der Obervol... Ja, Volpuri? Nee, Vol...
Egal.
Volturi. Da haben sie auch, hat Stephanie Meyer auch die Vampir-Dings nicht richtig verstanden. Die heißen eigentlich Ventura, aber ist egal. Der wird gespielt von Michael Sheen. Und den kennen wir alle, den haben wir alle gesehen. Ihr wisst es natürlich nicht mehr.
Was heißt denn natürlich?
Weil ihr diesen einen Film nur einmal gesehen habt. Ich habe ihn allein 3-mal im Kino gesehen, nämlich Underworld. Und zwar ist es der Chef von dem...
Den habe ich auch 2-mal.
Ich habe Underworld 5-mal gesehen.
Aber, oh, jetzt
aber nicht im Kino.
Nicht im Kino. Im Kino habe ich ihn 2-mal gesehen.
Sneakpot, wer hat den längsten?
Okay, ich mache die Hose auf.
In dem Moment geht die Kamera los. Ja.
Das ist der Oberchef Werwolf bei... Dings bei Underworld. Ach, Underworld, fällt mir noch was ein. Bei Underworld ist von wann ist der? Von 19. Nee, nicht von
2002, glaube ich.
So was in der Art.
Ja.
Da waren doch die Verwandlungen zwischen Mensch und Werwolf. Das war okay. Also es war so mit bisschen Morphing-Effekten.
Aber nicht übertrieben.
Also nicht übertrieben, genau. Nee,
aber es war gut
eigentlich. Es war gut aus.
War
die waren dann verkleidet, wie nennt man das? So
ja, in Puppen.
In Puppen, genau. Und es sah cool aus. Jetzt bei New Moon, wenn die sich in Werwölfe verwandeln, wird das halt, ist komplett computeranimiert. So, sieht man auch im Trailer, so im Sprung. Und danach sehen diese Wölfe halt aus wie der Löwe aus hier.
König der Löwen, oder was?
Nee, aus
Narnia.
Narnia, genau.
So kuschelige Werbe, ja, die am liebsten knuddeln.
Genau. Gucken, so blöd, knurren dann so ein bisschen. Ey Leute, das kann nicht wahr sein, Underworld ist fast 10 Jahre her. Gut, bisschen übertrieben. Und es sah viel besser aus.
Also was ist es im Trailer so, da morfen die ja, sieht man im
und
Trailer.
Underworld ist wirklich so eine Vermorfung?
Ja, ist eine Vermorfung, aber und, zu einem
aber
Computerscheiß. In Underworld ist ja so, dass sie wirklich da die Knochen brechen und dass
das, ja, das
ein schmerzvoller Prozess ist und das wird anders gezeigt in Underworld.
Ja.
Underworld ist damals dafür berühmt geworden, dass er enorm günstig produziert worden ist. Dass sie wenig Geld für diesen Film ausgegeben haben, auch für die Effekte.
Wahnsinn. Ja, die Puppeneffekte sind immer billiger als Computer, auch heute noch.
Ja, okay. Und sie sehen besser aus.
Viel besser geil aus. Ja. Ja. Computereffekte sind erst dann gut, wenn sie besser aussehen als Puppe.
Ja, natürlich.
Ja.
Dieser Selbstzweck, der oft hergenommen wird. So, wir machen das Computer, weil wir es können.
Ja. Ja. Möchtest du Punkte geben, Christoph, oder lieber keinen?
Ich fand es einfach unterirdisch.
Okay.
Underworld ist wesentlich besser und weniger unterirdisch.
Hab ich einen Gong? Lächeln Wort. Also, Audiokommentar? Wir haben noch einen Film.
Achso, 2004 übrigens.
Martin, du hast auch noch einen Film gesehen.
Ja, genau.
Oder wollen wir erst Audio-Boost einspielen?
Nee, mach das mal
den Film. Aber ein bisschen Boost in mein Glas, wenn du nicht.
Boost.
Mach weiter. Ja. Ihr habt also auch noch einen Film gesehen.
Ja, wir haben auch noch einen Film. Hochaktuell von 1958.
Genau. Hochaktuell. Aha.
Naja, ja.
1958, weil das war ein großes Jahr für diesen Mann mit ich komme nicht auf den Namen.
Alfred.
Richtig.
Hitchcock.
Genau. Nämlich Vertigo.
Oh, da kommt dieser berühmte Filmeffekt her.
Über den müssen wir nachher unbedingt nochmal reden.
Richtig, aber mach erstmal
was. Reden wir erstmal ganz kurz über die Handlung. Es geht um einen Polizisten, der im Ruhezustand. Da bin ich
Mein Laptop ist gerade im Ruhezustand.
Genau, deswegen habe ich ja dran gedacht. Es ist ja zu viel mit Computern umgeht.
Schön. Also er ist außer Dienst.
Ja. Also er ist im Ruhestand.
Ja, okay.
Gezwungenermaßen, weil er eine Höhenangst hat.
Wird man gleich außer Dienst gestellt?
In dem Fall schon,
weil er bei der Bergpolizei.
Nee, er stellt sich selber. Also er tritt zurück.
Weil diese Höhenangst wurde ausgelöst durch den Tod eines Kollegen, der vom Dach gestürzt ist. Und er hat eben auch mit so einer Dachrinne gehangen. Das sieht man so in der,
okay,
in der Anfangssequenz. Und wird gebeten von einem alten Schulfreund, dessen Frau zu überwachen. Und
warum? Was hat die gemacht? Die Frau dreht irgendwie langsam hohl. Die ist der Meinung, sie wird von irgendwelchen Personen.
Sie hat Wahnvorstellungen
von ihr und sie fährt dann auch immer mit dem Auto irgendwo rum und alle ihre Vorfahren seit einer Urgroßmutter haben sich mit 26 Jahren umgebracht.
Ja.
Und um das zu verhindern, soll er sie als jetzt beschützen und
sie zeigt halt dieselben Tendenzen und das Ganze hat so den Touch eines Horrorfilms
in
Szenen, ja. Entspricht natürlich nach heutigen Maßstäben längst nicht mehr diesem Genre, aber es ist halt 1958, heute wird man das als Horrorfilm nicht mehr ansehen, aber ich denke, damals war das bestimmt extrem spannend.
Mhm.
Das so sehen auch.
Ich fand's auch
heute noch, ja.
Ganz toll.
Ja.
Wunderbare Twists.
Und
er entwickelt sich dann plötzlich wieder in eine ganz andere Richtung weiter, mit der man gar nicht rechnet. Das ist außerordentlich gut.
Der Film ist unheimlich intelligent inszeniert auch. Also die Handlung ist ein sehr, sehr gutes Drehbuch. Und sehr, sehr gute Schauspieler, James Stewart und Kim Novak.
Kim Novak war toll.
Kim Novak ist.
Ist jetzt vielleicht ein bisschen alt, aber ganz toll.
Also damals sah sie sehr gut aus. Aber nicht nur das gute Aussehen, sondern auch wirklich sehr gut gespielt haben sie. Und
ja, und was ich schön fand, dass es nach einem vermeintlichen Ende nochmal weitergeht.
Ja, man meint immer so,
es könnte es zu Ende sein,
aber dann geht es nochmal weiter. Und gerade wie sie diese Wendung immer hinkriegen, also
ganz toll.
Ganz, ganz toll. Der verliert sich nirgendwo irgendwo in irgendwelchen Sachen, sondern es ist eine Handlung, die extrem spannend ist.
Genau. Auf jeden Fall eine Sehempfehlung. Also sollte man sich wirklich mal angucken, wenn man mal so.
Und ja, der Film ist teilweise so gut, dass teilweise Effekte ja auch wegweisend sind für spätere Filmarbeit.
Genau, eben der sogenannte Vertigo-Effekt. Wo die Kamera auf ein Objekt zufährt und gleichzeitig wegzoomt.
Also es geht.
Das heißt, der Bildausschnitt bleibt gleich,
Aber die Figur bleibt gleich groß, aber der Bildausschnitt verändert sich, oder?
Warte mal.
Nein, die
Im Film selbst wollen sie die Höhenangst darstellen. Diesen Schwindel.
Dieser also Schwingo
heißt glaube ich, dieses Schwindel und.
Lateinisch, ja, du bist ja Lateiner von uns.
Ja.
Der Effekt ist
Vertigo.
Und dass die
er steht in einem Treppenhaus, guckt halt runter in diesen Schacht des Treppenhauses und damals hat man halt eben mit der Kameratechnik nicht das machen können, also nicht animieren können, wie man das heute machen würde. Ja, oder das
funktioniert auch so.
Man lässt es super. Es funktioniert ja, super. Und es ist so, als ob einem der Boden entgegenkommt, aber der Ausschnitt bleibt gleich.
Das ist der Punkt. Du veränderst zwei Parameter gleichzeitig, um einen Effekt zu erreichen, nämlich die Perspektive zu ändern und dabei deinen Vordergrund gleich groß zu lassen.
Ja, das ist total irre.
Und diese Perspektivenänderung bei gleichzeitig Gleichbleiben der Figur, die im Vordergrund steht, macht einen eigenartigen Effekt, den man aus der realen Welt mit seinen eigenen Augen absolut nicht kennt. Das geht nicht, weil wir nicht zoomen können mit unseren Augen. Und das macht's sehr verwirrend auf den ersten Blick.
Das wird ja auch oft eingesetzt, wenn so Personen auf einem Platz stehen und man zeigen möchte, wie allein die sind.
Ganz
macht man das auch. Und plötzlich ist der Platz da und die Person steht alleine und die Person ist aber noch genauso groß, wie sie vorher war. Ein irrer Effekt. Das Schöne bei diesem Effekt, ich habe das jetzt nochmal nachgelesen, die verwenden das halt als Blick von oben so ein Treppenhaus runter. Und Alfred Hitchcock konnte damals die Kamera gar nicht so aufhängen, die dann runter bewegen und 1958, das waren Riesenkameras und so, und die dann runterfahren und gleichzeitig die Blende verändern, das ist also nicht Blende, gleichzeitig den Zoom verändern, weil da müsstest du ja außenrum nebenher laufen und dann drehen und das geht gar nicht. Und die haben das dann so gemacht, dass die dieses komplette Treppenhaus nachgebaut haben und horizontal hingelegt haben.
Krass,
und dann
krass.
Die Kamera auf den Wagen gestellt haben und dann ist es natürlich problemlos, weil dann setzt jemand, der...
Problem ist nur erstmal das Treppenhaus hingelegt haben.
Ja, aber wenn du das Treppenhaus hingelegt hast, dann stellst du ein paar Schienen davor, setzt einen mit auf den Wagen und der dreht dann oben einfach an der...
Das ist ja
am Zoom-Rädchen.
Ja.
Und dann kommt halt dieser Effekt und für den Zuschauer ist natürlich kein Unterschied. Das sieht halt genau gleich aus.
Du kannst auch ein reales Haus nehmen und umkippen. Geht auch.
Ja. In Pisa versuchen wir das jetzt.
Nur seit einiger Zeit.
In so einem komischen Turm.
Naja, aber Hitchcock ist ja dafür bekannt, dass er da sehr kreativ war, in solche Sachen in Szene setzen. Es gibt noch eine Szene, die mir gerade anfällt, bei dem Film bei Anruf Mord. Gibt es eine Nahaufnahme von einem Finger, der in einem Telefonhäuschen wählt, eine Wählscheibe bedient. Und das war mit der Kameratechnik auch nicht so einzufangen, also dass man das ohne Rauschung so hinkriegt, dass man normal einen Finger nimmt, da draufzoomt und der wählt, sondern die mussten damals, haben sie so einen Riesenfinger gebaut und eine riesige Wählscheibe von 2 Meter Durchmesser etwa und haben das so gemacht und haben das eben normal
gefilmt. Weil die kein Makro haben oder was?
Ja, die können mit der Kamera nicht so nah drauf gehen, weil das gab's da noch nicht so.
Das ist lustig. Ja.
Und das deswegen
ist echt
schwierig. In diesem Hitchcock-Film
wahnsinnig viele Effekte und es war unheimlich innovativ, was der halt eben damals gemacht hat.
Sieht man das nicht, dass es ein großer Pappfinger ist?
Nein.
Wahrscheinlich sieht es nur ganz kurz.
Ist der von Farbe oder schwarz-weiß?
Alles Farbe. Also beide Filme.
Okay.
Also Vertigo ist auch.
Vertigo ist auch, fängt schwarz-weiß an und wird dann doch
farbig.
Wir saßen davor so, das ist doch ein Schwarz-Weiß-Film, komisch, ich dachte, das sei eine Farbe. Und dann kommt dann irgendwann die Farbe bei so einem Anfang, es sieht aus wie ein Computereffekt, so komische Spiralen, die sich da rumbewegen, ganz eigenartiges Zeug.
Das, was auch im Filmplakat dann auch zu sehen ist.
Genau, das ist so, sieht aus wie so eine Visualisierung, was so Winamp oder so macht, wenn man da einstellt und macht, aber so sieht es aus. Aber 1958 schon.
Ja, dann halt eben ein bisschen merkwürdig sind diese Traumsequenzen auch, die wirken schon kurios, weil also einfach nur die Farben so hin und her schalten.
Ja.
Ja, ja, dann ist noch ein ganz toller Effekt in diesem Film, nämlich das, was Michael Ballhaus ja auch permanent in seinen Filmen umsetzt.
Ja, permanent.
Ja, aber
das in jedem Film einmal ein.
Ja.
Das würde ich auch permanent nennen.
Genau.
Soll ich Martin recht geben.
Was auch sehr schick ist, aber eben in Hitchcock-Filmen auch schon mal vorkommt.
Ja, was denn jetzt?
Die 360 Grad Kamerafahrt.
Ah, also 360 Grad Fahrt, ist ein Paar, die küssen sich und die Kamera fährt einmal um sie herum. Und Hitchcock verwendet es so, dass es fängt an, sie stehen in einem Zimmer, die Kamera fährt los und sobald die Kamera sich einmal um die Hälfte gedreht hat, ist halt ein anderer Hintergrund, eine andere Szene, wo sie vorher waren, aber sie sind immer noch im Bild und die Kamera fährt weiter und dann sind sie wieder im Zimmer. Das ist ganz toll gemacht. Die Farbe ändert sich, das Licht ändert sich, es wird von einem Grün zum dunkelblau Nacht, also grün, neongrün wirklich, zum dunkelblau Nacht, wieder zu dem neongrün. Die Lichter gehen aus und wieder, es ist total cool gemacht.
Ganz am Schluss. Sollte man sich anschauen.
Also es wird sehr viel mit dem Licht gespielt. Also
ja, manchmal auch auffallend merkwürdig, dass irgendwie jemand erzählt etwas.
Es ist dramatisch
und es wird düster. Und es wird tatsächlich auch vom Licht her immer dunkler und weiß gar nicht mehr, was passiert. Und man sieht auch die Gesichter nicht mehr, weil sie komplett im Schatten sind. Und dann, als sie fertig sind mit der Erzählung, blum, Licht wieder an.
Es wirkt halt ein bisschen so, als hätte jemand den Lichtschalter angemacht.
Ja. So wird es auch gewesen sein.
Ja, ganz eigenartig. Dann ist mir noch aufgefallen, dass es einer der Hitchcock-Filme ist, die an sehr, sehr vielen Örtlichkeiten spielt. Normalerweise ist typisch Hitchcock-Filme, die sind immer in einem Raum oder in einem Haus höchstens.
Ja, die Vögel auch zum Beispiel.
Ja, oder es ist halt, häufig sind es ja Theaterstücke, die adaptiert werden von ihm. Und das ist, glaube ich, ein Roman, Vertigo, und da hat man entsprechend auch viele Ortswechsel, und da ist mir eine interessante Internetseite aufgefallen, wo sie die Ansichten von San Francisco, also die Gebäude, die Außenaufnahmen oder die Straßenaufnahmen, die man sieht, vergleichen, wie es damals war zum Film und heute. Mhm. Und das finde ich aber ganz interessant, sich das einfach mal so anzugucken, wie viel oder wie wenig teilweise sich verändert hat auch in der Stadt. Mhm. Ich glaube, das können wir verlinken. Ne?
Ja,
also das jetzt vorzulesen wäre, glaube ich, ein bisschen anstrengend. Aber wir werden das verlinken, und wer den Film gesehen hat, der hat da vielleicht Spaß dran.
Genau. Punkte müsst ihr dafür noch geben. Oder steht ja so außer Konkurrenz, dass wir das lieber nicht möchten.
Den kann man halt, also an heutigen Maßstäben gemessen, er ist halt einfach nicht so spannend oder so gruselig wie ein aktueller Thriller für mich. Deswegen würde ich ihm weniger Punkte geben, aber ich finde ihn einfach so toll gemacht, und auch eben in Einbeziehung der Zeit von damals würde ich ihm locker 9 Punkte geben. Also ich finde ihn ganz toll.
Cool.
Schließe ich mich an.
Dann müssen wir jetzt zu einer, oder haben wir noch Filme gesehen? Nein, oder?
Ich glaube, wir haben alle Filme gesehen.
Wir sind ja auch schon eine Weile beschäftigt jetzt. Natürlich noch unsere Rubrik Hörerfeedback.
Hörerfeedback, ja.
Wir haben Audiokommentare bekommen, 2 Stück, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe.
Ja.
Und ich finde, wir sollten den Hörerkommentar aus dem Saarland, ich habe vorhin schon mal so ein bisschen gemein gegen das Saarland gebasht.
Ja, das finde ich nicht in Ordnung.
Nee.
Nein, also das Saarland ist ein ganz tolles Bundesland.
Absolut. Sollten wir jetzt einfach mal einspielen, fahr doch mal ab.
Servus, ich bin's nochmal, der Willems, aber ich hab's ja schon angekündigt. Und wenn ich ja von euch schon die eigene Rubrik kriegen, beziehungsweise eigen angekündigt gern, kann ich mich ja echt nicht lumpen lassen. Fangen wir mal an. Der Christoph hat ja schwer über der Bader-Meinhof-Komplex gemeckert, was ich ja eigentlich gar nicht nachvollziehen kann. Gut, ich kenne nur die Kinoversion. TV-Version habe ich leider keine Zeit gehabt, das zu gucken. Aber ich fand mir damals echt gut. Geschmackssache. Aber jetzt zu der harten Fakte. Die Franka Potente hat nett mitgespielt. Was ja die Aussage widerlegt, dass wirklich alle deutsche große Stars mitgespielt hätte. Machen euch da mal noch ein bisschen Gedanken drüber. Jo, ansonsten waren da, soweit ich das gesehen habe, noch mal ganz korrekt unterwegs und haben keinen großen Fehler gehabt. Also von daher, wir sind auf dem Weg der Besserung. Ja, alles klar, man sieht sich. Bis die Tage.
Ja, ein nettes Kompliment. Er passt ja immer sehr gut auf uns auf. Mhm. Keine Fehler gemacht. Heute haben wir schon 2.
Echt?
Mindestens. Keine Ahnung. Brauche ich jetzt einfach mal so.
Gehe ich fest von aus. Wäre toll, wenn es nicht so wäre.
Ja. Ja. Ich freue mich immer, wenn ich morgens, das erzähle ich jedes Mal, dass ich mein Audio, mein iPod anmache und dann entdecke, ach, ein neues Audiobu da, und dann redet der Willems wieder so.
Ja, wir haben noch ein Audiobu bekommen, und zwar vom Erik, und da haben wir ein bisschen ein Problem mit, wir haben das vielleicht vorher nicht allzu klar gesagt, ist ein bisschen lang geworden beim Erik diesmal.
3-4 Minuten oder sowas.
Richtig, das Audiokommentare vielleicht so Minute 30 oder so, das wäre cool, wenn ihr euch nur ein bisschen einschränken wollt, weil wir haben auch schon Stimmen gehört, dass das mit diesen Audiokommentaren, ach, ist schon wieder und so lang und so.
Wir haben den Erik jetzt mal versucht, ein bisschen zu kürzen.
Genau, wir haben versucht, das Sinnwahren zu kürzen. Mal schauen, was da rausgekommen ist.
Hallo, liebt, hier ist der Erik vom Sneakpot. Tschüssi, Grüße an alle.
Wow! Ey, das war das Falsche, oder?
Da habe ich mich ein bisschen verschnitten, das war mein erster Versuch.
Das war ein bisschen kurz.
Nicht ganz sinnvoll.
Lass uns doch noch ein bisschen mehr hören.
Machen wir noch eine zweite Fassung.
Hallo, hier ist wieder der Erik. Nachdem ich das jetzt rausgefunden habe, wie das hier geht mit dem Audiobu, da werde ich das doch öfters mal nutzen. weil wenn ich unterwegs bin und habe euch gerade gehört, dann fallen mir doch einige Sachen gleich sofort ein. Und wenn ich dann zu Hause bin und will die dann schreiben, na, weiß ich sie dann nicht mehr. Ja, so das Problem mit der Altersdemenz. Ja, jetzt mal ganz kurz zu eurem Podcast, also The International, an den Stefan. Ja, gut, Geschmäcker sind halt verschieden. Ich fand es halt alles sehr dick aufgetragen mit der Story und diese Verschwörungsgeschichte, die dann immer größer und größer geworden ist und ach, tausende von Namen und insbesondere diese Geschichte mit der Verschwörung, die hat sich so sehr zu so einem riesen Knäuel verwickelt. Das hat mir alles nicht so richtig gefallen. Die Action-Szenen und die Aufnahmen waren ohne Zweifel richtig klasse. Aber dafür allein der Film, na gut, und der Shootout im Guggenheim-Museum, der ist auch jetzt mittlerweile in meiner All-Time-Liste von solchen Action-Szenen mit drin. Aber deswegen alleine ist der Film nicht gut. Also für mich jetzt. Okay. Ich tippe und hoffe bei uns auf Der Solist. Haben wir ja nächsten Montag die Sneak. Und ich tippe und hoffe, dass es bei euch auch kommt, denn der Film ist bestimmt wesentlich besser als Saw 6. Das war's von mir. Tschüss.
Ja, danke Erik vom Sneakpot. Vom Jonas. ja, wiederum kann ich nur erwähnen, Audioboo ist eine wunderbare Möglichkeit, um uns schnell und kurz ein paar knackige Kommentare zu vermitteln, ja. Und die wir dann hier spielen können. Wunderbar.
Ja. Könnt ihr unterwegs. Hat ja dann auch gleich mitgetippt für die nächste Woche. Und das sollten wir jetzt direkt auch machen. Der Erik hat für uns Solist getippt und gehofft. Ich habe von dem Film ehrlich gesagt noch nie was gehört.
Nee, ich habe das auch kurz gelesen, dass das demnächst anläuft, aber kann ich jetzt auch nichts zu sagen.
Was tippst du denn dann für uns für nächste Woche?
Ja.
Nein,
was kein Tipp.
Christoph, was tippst denn du
denn? Nee, mach erst du.
Ich? Ja. Ich tippe Fame.
Jawoll! Ich tippe eigentlich auch Fame, aber wir haben letzte Woche ja auch diesen Trailer gesehen von dieser deutschen Verwurstung. Im Endeffekt genau das gleiche, so eine Mischung aus Fame und Highschool Musical. Das finde ich auch super.
Oh, das war fies.
Jetzt weiß ich wieder, was ich eigentlich tippen wollte. Und zwar wollte ich Männer, die auf Ziegen starren, tippen.
Ah, was?
Der Clooney-Schorsch, gell? Klingt saudoof. Ja, ist genau, ist der Clooney-Schorsch drin. Und Jeff Bridges, Ewan McGregor und Kevin Spacey.
Oh, Ewan McGregor.
Und es geht irgendwie
um... kenne ich alle nicht.
Um so eine geheime... Es ist eine Komödie. Um so eine geheime Armeeeinheit, die so Psychokrieg führen kann. Und die sind so gut ausgebildet, die können eine Ziege anstarren und dann stirbt die Ziege oder fällt zumindest irgendwie um. Kraft ihres Blickes und ihrer Gedanken. Also irgendwie absurde Comedy und mehr weiß ich nicht genau. Und zumindest großes Line-Up von den Schauspielern her. Das würde ich super gern sehen.
Du kennst Ewan McGregor nicht?
Doch, bestimmt.
Ich erkenne ihn aus Radio Rock Revolution. Das ist der Politiker, der sie verbieten lassen will.
Ah.
Was sind bei Radio Rock Revolution?
Ewan McGregor?
Ja, klar.
Bist du dir sicher?
Ach nee, es war Kenneth Branagh. Egal.
Ja. Vor kurzem ist nämlich aus unserem Feed im iTunes die Folge Radio Rock Revolution Nummer 72 rausgeflogen. Aber wir haben das jetzt wieder verlängert. Jetzt kann man die letzten 60 Folgen alle nochmal hören. Wer das möchte, kann sie nochmal runterladen. Martin, hast du getippt?
Ich habe einfach nur lautstark bestätigt, als du Fame getippt hast, denn darauf tippe ich auch.
Ich habe es nur gesehen, ich habe es nicht gehört.
Denn es wäre echt mal wieder ein Tanzfilm angesagt.
Yeah. Ja.
Dann tanzen wir nächste Woche.
Ja, dann tanzen wir.
Ja.
Ja, gut. Und tschüss.
Gut. Und dann nimmt das aber seltsame Wendungen an. Es ist dann...
Na, sehr schön.
Keine Ahnung.
Ja, mach ich weiter. Ja. Ich war nur begeistert von deinem Aufstoß, aber der wirklich außerordentlich laut war.
Das schneiden wir eh alles raus. Das ist dann eben dieser...
Das kannst du nicht rausschneiden, weil du mitten im Satz gehörst.
Nee, ich werde jetzt einfach so weiterreden. Ich weiß nicht, was ich gesagt habe. Egal. Es plätschert eben so locker vor sich hin. Und sie versuchen eben...
So, jetzt haben wir hier auch gescheiten Ausschlag. So, möchte uns jemand rausführen aus diesem Podcast?
Wir sind schon draußen.
Wir sind schon.
Sag einfach tschüss.
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 Tschüss.